HR Info. Funkkolleg Wirtschaft. Erschütterte Wahrheiten. Neue Werte.
Heute erwartet Sie die Folge 21, eine Sendung von Claudia Wehrle und Oliver Klapp. Ihr Thema: Lehman Reloaded. Nach dem Crash ist vor dem Crash. Und wie Sie gleich hören werden, in den allerersten Meldungen nach dem Crash war noch die Rede von den Lehman Brothers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Finanzkrise in den USA hat sich dramatisch zugespitzt. Eine der größten Banken des Landes, Lehman Brothers, ist zusammengebrochen.
Wir kamen rein und mussten gucken, was unsere Bank tatsächlich mit Lehman zu tun gehabt hat.
Wir haben stündlich Krisensitzungen abgehalten.
Das von deutschen Einwanderern gegründete Traditionshaus war durch den Verfall der Immobilienpreise in Schieflage geraten. Faule Kredite summierten sich auf 60 Milliarden Dollar. Die US-Regierung sprang diesmal nicht ein.
Ja, als Lehman pleite ging, das waren spektakuläre Tage.
Erinnert sich Professor Jan-Peter Kranen, Finanzforscher an der Frankfurter Goethe-Universität.
Es war im Grunde das Eintreten eines Ereignisses, wie wir es nie erlebt hatten. Und wie wir manchmal in wilden Träumen vielleicht gedacht hatten, na, es könnten ja mal diese sehr komplizierten Strukturen, die da mittlerweile entstehen, auch eines Tages mal nicht funktionieren. Aber wie das aussehen könnte, da hatten wir damals keine konkrete Vorstellung.
Dass so etwas wie eine Krise auftaucht, das hat uns nicht überrascht. Da sind wir eigentlich ziemlich sicher gewesen, dass das passiert.
Sagt Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker an der Frankfurter Goethe-Universität. Erstaunt hat ihn nur,
mit welcher Plötzlichkeit das passierte und wie groß, meiner Ansicht nach, auch die Überforderung der Wirtschafts- und Finanzpolitik, ja auch der Bankakteure selber gewesen ist, die lange Zeit glaubten, der Himmel ist wolkenlos und dann trifft es sie wie aus heiterem Himmel.
Im Frühjahr 2007 erlebte der Immobilienmarkt in den USA eine ungeheure Blütezeit. Viele Menschen kauften Häuser, auch jene, die dafür eigentlich gar nicht genügend Geld hatten. Schwierig wurde es, als die Zinsen stiegen. Viele Hausbesitzer konnten die Hypothekenkredite dann nicht mehr bedienen und mussten ihre Immobilien verkaufen. Infolgedessen brachen die Immobilienpreise ein. Damals glaubten viele noch, das sei ein Problem, das nur ein ganz kleines Marktsegment in den USA betrifft. Doch weit gefehlt. Denn viele amerikanische Banken hatten die Kreditrisiken, die mit den Immobiliengeschäften verbunden waren, weiterverkauft. An Investoren auf der ganzen Welt. Und als sie ihr Geld nicht wiederbekamen, hatte das Auswirkungen auf Finanzinstitute rund um den Globus. An den Börsen herrschte damals Ausverkaufsstimmung, auch im Frankfurter Handelssaal. Viele Aktienhändler fassungslos.
Die Börsen befinden sich in einem abnormalen, perversen und kranken Zustand.
Massiver Vertrauensverlust, alle Regeln werden gebrochen. Eine Siemens verliert 12%, das ist nicht mehr Normalität, das ist ganz einfach Wahnsinn.
Im Moment muss man die Augen zumachen und durch.
Also Roulette ist ja fast schon seriös dagegen.
Plötzlich funktionierten gewohnte Strukturen nicht mehr. Die Akteure waren überfordert. Eine der schlimmsten Finanzkrisen hatte begonnen. Doch der Blick zurück in die Geschichte der Wirtschaft zeigt, Krisen hat es schon immer gegeben. Jede Krise ist neu, jede Krise hat andere Ursachen und andere Auswirkungen. Aber dass immer wieder Krisen kommen, das ist altvertraut.
Die gesamte literarische Überlieferung der Menschheit kreist mehr oder weniger um Krisen. Das kennt man ja aus den biblischen Texten. Wir kennen das Phänomen der sieben fetten und der sieben mageren Jahre. Also das war sehr verbreitet.
Sagt der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe. Und er erinnert damit an die Geschichte von Josef, dem Traumdeuter aus Kanaan und späterem Minister am Hof des ägyptischen Pharaos, der aus einem Traum des Pharaos heraus eine drohende Hungersnot vorhersagt. Die Geschichte ist mehr als 2500 Jahre alt. Sie steht im Buch Genesis des Alten Testaments der Bibel. Und Thomas Mann hat sie in seinem Roman Josef und seine Brüder verarbeitet.
Ernst allerdings ist die Wahrheit, dass sieben reiche Jahre kommen werden, und nach denselben werden sieben Jahre teure Zeit kommen, von solcher Art, dass man der vorherigen Fülle ganz vergessen wird und wird die Teuerung das Land verzehren.
Die Krisen zur Zeit Josefs waren Agrarkrisen. Sie bedrohten unmittelbar die Existenz der Menschen.
Seinerzeit war die agrarische Produktivität gering, die Überschüsse waren nicht hoch. Und wenn dann aufgrund von schlechtem Wetter, aufgrund von Klimaschwankungen, aufgrund auch von Kriegen, Epidemien und anderen Faktoren die Ernteerträge zurückgingen, dann wurde es sehr, sehr schnell ganz existenziell. Viele Menschen konnten dann sich gar nicht mehr ernähren. Also Hunger und Tod waren typische Phänomene. Für die anderen stiegen die Agrarpreise sehr stark an. Wenig Getreide, hohe Preise. Sie mussten also alles, was sie hatten, vor allem die Menschen in den Städten, dazu benutzen, um die Nahrungsmittel zu kaufen. Und wenn ich alles Geld für Getreide ausgebe, kann ich kein Geld mehr für Porzellan ausgeben, für Kleidung, für andere Dinge. Das heißt also, die Krise, die aus der Landwirtschaft kam, hat sich dann sehr schnell auf andere Bereiche fortgesetzt.
Im Lauf der Jahrhunderte entwickelten sich noch andere Krisentypen, die allein der Natur des Menschen entsprangen. Spekulationskrisen zum Beispiel. Denn alles, was Menschen für wertvoll halten, kann zum Spekulationsobjekt werden.
Ein goldener Köder schien verführerisch im Raum zu hängen. Und einer nach dem anderen drängte zur Tulpenbörse, wie Fliegen zum Honigtopf.
So beschrieb der schottische Schriftsteller Charles Mackay das, was als Tulpenkrise in die Geschichte eingehen sollte. Die Tulpe war im 17. Jahrhundert die Modeblume schlechthin. Sie war kostbar. Für Tulpenzwiebeln wurden Fantasiepreise gezahlt. Das ging so weit, dass man in Holland für 3 Zwiebeln ein ganzes Haus bekommen konnte.
Irgendwann war völlig klar, das sind ja nur Zwiebeln. Das haben die Zeitgenossen schon karikiert. Man hat die Holländer als Affen dargestellt, als Verrückte, die sowas machen. Aber das ist wie in jeder Spekulationskrise. Wenn man rechtzeitig verkauft hat, konnte man gutes Geschäft machen.
Am Ende ging die Tulpenkrise so aus wie jede Spekulationskrise. Einige wurden reich, aber die Masse wurde enteignet. In der frühen Neuzeit zeichnet sich damit eine Entwicklung ab, die vom 19. Jahrhundert an, also mit dem Beginn der Industrialisierung, bestimmend sein wird. An die Seite von Tauschgeschäften, Ware gegen Ware oder Ware gegen Bares, tritt der Handel auf Kredit. Wirtschaftskrisen haben fortan immer eine materielle und eine finanzielle Seite. Grund für diese Entwicklung ist die Fähigkeit der Menschen, mehr und mehr in Massen zu produzieren. Wer zum Beispiel nicht mehr einzelne Mäntel auf Bestellung einzelner Kunden, sondern eben massenhaft Mäntel auf Vorrat herstellt, der kann nur spekulieren, wie viele Mäntel er am Ende absetzen kann. Und wenn er falsch spekuliert hat und auf seinen Mänteln sitzen bleibt, dann kriegt er im wahrsten Sinne des Wortes die Krise.
Die dazu führt, dass man die Produktion zurücknimmt, dass Arbeitskräfte entlassen werden, dass man nicht mehr investiert, dass man eine Zeit wartet und dann geht es wieder von vorne los, bis die Erwartungen wieder besser werden. Das heißt, wir haben in der Moderne einen Rhythmus aus Produktivitätssteigerung und Absatzerwartungen, der sich im Laufe der Zeit immer wiederholt. Und das führt dazu, dass spätestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, wahrscheinlich schon etwas länger, wir regelmäßige wirtschaftliche Krisenzyklen haben, die alle 7 bis 8 Jahre, wenn man den Höhepunkt oder den Tiefpunkt nimmt, eintreten.
Ernst allerdings ist die Wahrheit, dass 7 reiche Jahre kommen werden und nach denselben werden 7 Jahre teure Zeit kommen. Und wie gnädig ist Gott, dass er dem König einen so weiten Überblick gewährt, nicht nur über 7 Jahre, sondern gleich über 14. Denn die 14 sind eine Zeit, wiewohl 2 mal 7. Und fangen nicht in der Mitte an, sondern am Anfang.
So schildert Thomas Mann in seinem Roman Josef und seine Brüder die uralte Geschichte vom regelmäßigen Auf und Ab der fetten und mageren Jahre. Eine Krise in diesem Sinne ist also nicht mehr und nicht weniger als ein Abschwung, der einem Aufschwung folgt und dem nächsten Aufschwung vorangeht. So regelmäßig wie Tage und Nächte einander abwechseln. Aber neben diesen zyklisch wiederkehrenden gibt es auch außergewöhnliche, gravierende Krisen, die nicht regional begrenzt bleiben, die sich rasend schnell ausbreiten und die nicht nur in der Wirtschaft und auf den Finanzmärkten, sondern bis weit in die Gesellschaft hinein ihre Spuren hinterlassen. Dazu gehört die Weltwirtschaftskrise von 1929, deren soziale Folgen der Gewerkschafter Theodor Leibhardt Ende Dezember 1930 so beschrieb.
Bei dieser Lage, die das Lebensglück so vieler Familien zerstört hat, ist es verständlich, dass eine starke Verbitterung eingetreten, dass eine Stimmung im Lande wahrzunehmen ist, die für Volk und Staat bedrohlich wird.
Begonnen hatte alles mit einem Börsenkrach.
24. Oktober 1929. Nach unregelmäßiger Eröffnung kam es heute in der Wall Street zu einem Kurseinbruch von einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Die führenden Wall Street-Bankiers wurden in aller Eile zu einer Konferenz zusammengerufen. 26. Oktober 1929. In den Büros der Börsenmakler löst eine aufregende Szene die andere ab. Zahlreiche Personen, besonders weibliche Spekulanten, fallen in Ohnmacht, als sie erfahren, dass sie ihr gesamtes Kapital verloren haben.
Was dann geschah, hat Carl Blessing, der in den 30er Jahren Mitglied im Direktorium der Deutschen Reichsbank war, in einer Weise geschildert, die uns heute sehr bekannt vorkommt.
Die amerikanischen Banken zogen ihre Kredite aus Europa zurück und trugen so zu den dramatischen Vorgängen bei, die 1931 Europa erschütterten. Im Juli verlagerte sich das Sturmzentrum nach Deutschland und führte zum Zusammenbruch der Darmstädter und Nationalbank.
Die USA sind eigentlich das Epizentrum immer gewesen der großen Wirtschaftskrisen. Das liegt aber eben daran, dass die USA von Anfang an das Land der unbegrenzten Möglichkeiten waren. Es ist ein riesengroßes Land mit sehr vielen Ressourcen gewesen und mit sehr wenig Menschen und sehr wenig Kapital. Also hat sich das englische Kapital, zum Teil das französische, das deutsche gedacht, da können wir doch investieren. Wenn wir da in Eisenbahnen investieren, wenn wir da in Fabriken investieren, wenn wir das machen, das gibt gigantische Erträge. Und insofern haben sie einen kontinuierlichen Kapitalstrom aus dem alten Europa in das neue Amerika. Anders ausgedrückt, Amerika finanziert seine wirtschaftliche Entwicklung durch Schulden.
Resümiert der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe. Das heißt, wenn jemand in den USA in großem Stil seine Schulden nicht mehr bezahlen kann, dann bricht gleich eine Weltwirtschaftskrise aus. Reichskanzler Heinrich Brüning hatte das sehr schnell erkannt.
Dieser Sturm hat allen Einsichtigen mit drastischer Schärfe die Verbundenheit der Weltwirtschaft im Positiven und im Negativen vor Augen geführt. Er hat aus der Not einzelner Völker und besonders Deutschlands eine Not der ganzen Welt gemacht. Er hat gezeigt, dass die Lebenshaltung eines Volkes bedingt ist durch die Lebenshaltung auf andere Völker. Wenn ein Land schwer leidet, können auf die Dauer andere Völker, die mit ihm in wirtschaftlicher Verbindung stehen, ihre Prosperität nicht erhalten.
In der Finanzkrise von 2007-2008 hat dieses Phänomen noch einmal eine Steigerung erfahren, weil die weltweiten Handelsbeziehungen und Finanzströme viel stärker ineinander griffen, als das in den 1930er Jahren der Fall gewesen ist. Der Frankfurter Aktienhändler Oliver Roth beschrieb das so.
Das A und O in unserem Wirtschaftssystem ist der Glaube und das Vertrauen ins System. Und die Banken sind das Schmiermittel der Wirtschaft, das weiß jeder. Und deswegen ist das die Achillesferse unseres Systems. Und die war dann auf einmal stark verletzt und alles ist über uns zusammengebrochen.
Im Moment der Krise wird dann nicht mehr notwendig unterschieden zwischen stark und schwach, sagt der Finanzforscher Jan-Peter Kranen.
Wenn ein Schadensfall, sagen wir mal, an einer Stelle des Systems groß genug ist, werden ausreichend viele andere mitgerissen. Und mit jedem weiteren, der mitgerissen wird, wird ein nächster noch leichter ebenfalls mitgerissen. Und zwar im Grunde unabhängig davon, wie stark er selber eigentlich ist.
Ich sehe ahnend die unglückselige Entwicklung nahen. Denn dieser Königliche, wenn er fällt, wird eine Welt im Sturze mit sich reißen. Und wie ein Schiff, das mitten auf dem Weltmeer in Brand gerät, mit einem Mal und berstend auffliegt und alle Mannschaft, die es trug, ausschüttet plötzlich zwischen Meer und Himmel, wird er uns alle, die wir an sein Glück befestigt sind, in seinen Fall hinabziehen.
Was Schiller seinerzeit über seinen Protagonisten Wallenstein gesagt hat, das könnte er heute genauso über Lehman und andere systemrelevante Banken sagen. Immerhin, bei Schiller heißt es, ich sehe ahnend die unglückselige Entwicklung nahen. 2008 haben wenige die unglückselige Entwicklung nahen sehen. Und wer eine Krise nicht kommen sieht, kann sie auch nicht verhindern. Kann man überhaupt eine Krise verhindern? Der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe, wie auch der Finanzforscher Jan-Peter Kranen, sie beide haben ihre Zweifel daran.
In jeder Krise stellt sich das eben auf eine andere Weise dar. Da ist manchmal die Arbeitslosigkeit stärker ausgeprägt, manchmal ist der Rückgang der Produktion stärker ausgeprägt, manchmal ist es mit der Finanzseite des ökonomischen Prozesses stärker ausgeprägt. Insofern ist es sehr schwierig, aus der vergleichsweise ähnlichen Struktur aller Krisen auf ihren je konkreten Verlauf zu schließen. Insofern ist es auch sehr schwierig zu sagen, ich kenne die letzte Krise, also habe ich ein Rezept und benutze das in dieser Krise.
aus Krisen lernen wir eine gewisse Demut. Ja, wir können nicht der Master des Universums sein, beherrschen alle Entscheidungsträger und Entwicklungen, die da passieren.
Wenn wir uns das anschauen, dann sind Krisen nicht irgendwie ein zu vermeiden, das negatives Moment der wirtschaftlichen Entwicklung, sondern die Krise ist die Normalform, in der sich wirtschaftliche Entwicklung vollzieht. Es geht immer über Aufschwung und Krise.
Also Krisen zu verhindern, wenn das bedeutet, alles, was Innovation und Eigenständigkeit anbelangt, zu verhindern, dann wollen wir das auf gar keinen Fall.
Sind Krisen also nicht nur unvermeidbar, sondern auch unentbehrlich? Jan-Peter Kranen ist fest davon überzeugt, dass große Veränderungen überhaupt erst durch Krisen möglich werden. Man sollte allerdings dafür sorgen, dass sie so selten und so wenig folgenreich wie möglich bleiben. Die sozialen Folgen von Krisen kann man zumindest begrenzen, glaubt der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe.
Das heißt, man kann verhindern, dass Menschen, die aus eigenen Möglichkeiten keine Chance haben, sich gegen Krisenwirkungen zu schützen, das sind eben Arbeitnehmer, die im Zweifelsfall arbeitslos werden. Diese Menschen kann man unterstützen.
Halten wir fest, Wirtschafts- und Finanzkrisen lassen sich nicht verhindern. Sie gehören zum kapitalistischen System wie ein Gewitter zu einem überhitzten Sommertag. Die Aufgabe besteht darin, mit Krisen umzugehen und das Beste daraus zu machen. Das ist möglich und auch nötig, sagt der Finanzforscher Jan-Peter Kranen.
Krisen sind einerseits leidvoll, weil sie etwas, was eingeübt und gewohnt ist, plötzlich beenden und damit viele Personen oder Haushalte um etwas bringen, mit dem sie gerechnet haben, an das sie gewohnt sind. Andererseits zwingen sie alle Beteiligten, sich neu zu organisieren, sich neu zu fragen, wie wollen wir eine bestimmte Aufgabe lösen.
Aber bevor eine Krise dazu zwingt, alles neu zu organisieren, schlägt sie erst einmal zu. Und wie reagieren wir darauf? Mit Angst? Wie sie der Händler Salarino in William Shakespeares Stück »Der Kaufmann von Venedig« empfindet, wenn er an Schiffe voller Waren auf hoher See denkt.
Mein Hauch, der meine Suppe kühlte, würde mir Fieberschauer anwehen, dächt ich dran, wie viel zur See ein starker Wind kann schaden. Ging ich in die Kirche und sähe das heilige Gebäu von Stein, sollt ich nicht gleich an schlimme Felsen denken, die an das zarte Schiff nur rühren dürfen, so streut es auf den Strom all sein Gewürz und hüllt die wilde Flut in meine Seiten. Und kurz, jetzt eben dies Vermögen noch? Nun gar keins mehr?
Nein, ich glaube, Angst ist ein schlechter Ratgeber, weil er einen dazu bringt, alles, was neu und ungewohnt ist, abzulehnen.
Sagt der Finanzforscher Jan-Peter Kranen. Aber gerade das Neue macht Angst, weil es mit Unwägbarkeiten verbunden ist, sogar verbunden sein muss, sagt der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe.
Wer sich auf die Zukunft einlässt, der spekuliert und er geht Risiken ein, die unter Umständen nicht wirklich abzusichern sind. Die moderne Wirtschaft ist auf Risiko, auf Zukunft aufgebaut und das ist eine Sache, die ist nicht ohne Gefahren für diejenigen, die hinter den Gewinn nicht haben. Das ist völlig klar.
Es bleibt also nur der Krisengefahr, die man weder vermeiden noch ignorieren kann, ins Auge zu sehen. So wie es auch Josef tut in Thomas Manns Roman »Josef und seine Brüder«.
Überblick aber ist wissende Vorsorge. Denn die Segensfrist, die uns verheißen ist, hat ja nicht nur den Sinn des Aufschubs und des Atemholens zum Tragen der Heimsuchung, sondern ist der Raum der Vorsorge und das einzige Mittel zu Maßnahmen, um das kommende Übel aufzufangen, ihm entgegenzuwirken und möglicherweise nicht nur in Schranken zu halten, sondern ihm vielleicht noch Segen abzugewinnen obendrein.
Vorsorgen. Bei Agrarkrisen mag das noch gehen. Man kann Getreidevorräte anlegen, wie Josef das getan hat. Aber wie sorgt man für Finanzkrisen vor?
Wir lösen in aller Regel mit einer neuen Regulierungsoffensive, wie wir sie gerade erleben, die Krisenprobleme der letzten Jahre. Nicht unbedingt die Probleme der nächsten Jahre, aber es ist eben nicht möglich, die Krisenprobleme der nächsten Jahre zu lösen, wenn wir gar nicht wissen, wo die eigentlich liegen.
Trotzdem, das Übel auffangen, es in Schranken halten und ihm Segen abgewinnen obendrein. Um dieses Ziel kreisen die Gedanken von Politikern immer wieder, seit es Krisen gibt. Diese Gedanken kommen ihnen meist nicht in guten, sondern mitten in den schlechten Zeiten, in Krisenzeiten.
Alles muss geschehen, um Opfer und Kosten der Krise so gering wie möglich zu halten und um vorzusorgen, dass nach ihrer Beendigung alle Mittel für den Aufbau auf gesunder Grundlage vorhanden sind.
Sagte Anfang der 1930er Jahre der damalige Reichskanzler Heinrich Brüning. Das war mitten in der Weltwirtschaftskrise. Und in der Finanzkrise von 2007-2008 hat Bundeskanzlerin Angela Merkel geradezu gebetsmühlenartig dieses Mantra wiederholt.
Wir werden alles dafür tun, dass Deutschland diese Krise nicht einfach nur überwindet, sondern dass Deutschland aus dieser Krise gestärkt hervorgeht.
Das heißt, dass Deutschland nach der Krise stärker ist, als es vorher war.
Stärker aus dieser Krise hervorgeht, als es in diese Krise hineingegangen ist.
Nach Ansicht von Jan-Peter Kranen ist es zunächst einmal schwierig genug, überhaupt durch eine Krise hindurchzukommen. Er vergleicht die Politik in Krisenzeiten mit dem Kajakfahren auf einem Fluss. Die Manövrierfähigkeit ist enorm reduziert.
Sie können nicht mehr beliebig nach links, rechts, vorne und hinten fahren, weil unter ihnen das Wasser sie einfach mitreißt und mitzieht. Sie müssen mit dem Fluss gehen, sie müssen go with the flow.
Und genau das Gleiche gelte für einen Finanz- und Wirtschaftspolitiker.
Er muss verstehen, welche Teile der Bewegungen, die heute an den Märkten passieren, sind für ihn nicht kontrollierbar, auf die er sich einfach nur einstellen muss, die er verstehen muss. Und an welcher Stelle kann er noch Einfluss nehmen auf das, was auf diesen Märkten passiert.
Allerdings neigen heutige Politiker dazu, sich selbst eine größere Rolle zu schreiben, als sie auf der Finanzbühne tatsächlich ausfüllen können. Und die Erwartungen des Publikums wachsen entsprechend. Im 19. Jahrhundert ließ der Staat Banken pleite gehen und keiner wunderte sich. Im 21. Jahrhundert ließ die amerikanische Regierung die Lehman Bank pleite gehen und alle waren entsetzt, auch Aktienhändler Oliver Roth.
Ich habe nie daran geglaubt, dass wirklich eine Bank auch pleite gegangen lassen wird.
Aber der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe hält es für wichtig,
dass Krisen nicht gebremst werden. Was wir heute haben im Finanzsystem, ist die Fortsetzung eines Spiels, das die Akteure im Finanzsystem selber gar nicht fortgesetzt hätten, wenn ihnen nicht die Politik das billige Geld geradezu hinterhergeworfen hätte.
Politiker seien eben daran interessiert, dass die Finanzstrukturen erhalten bleiben, weil sie zur Finanzierung staatlicher Aufgaben auf Kredite angewiesen sind, sagt Werner Plumpe. So etwas dürfe aber nicht auf eine Unternehmensrettung um jeden Preis hinauslaufen.
Wenn es Unternehmen gibt, die am Markt spekuliert haben, damit viel Geld gewonnen haben, nun aber in Schwierigkeiten kommen, dann ist das deren Risiko, das sie tragen müssen. Dann darf man die nicht noch im Spiel halten. Auf diese Weise ist die Krisenbekämpfung im Grunde genommen nur die Verstetigung der Krisenursachen.
Es sind also Krisenmanager gefragt, die nicht nur ihre Verantwortung, sondern auch ihre Grenzen kennen. Vor diesem Hintergrund klingt der folgende Dialog, den die Kabarettisten Dieter Hildebrandt und Werner Schneider 1981 in einem ihrer Kabarettprogramme geführt haben, hochaktuell.
Was sind Sie jetzt?
Krisenmanager.
Krisenmanager?
Krisenmanager.
Das heißt, Sie managen die Krise.
Das können Sie so nicht sagen.
Wie denn?
Sie müssen sagen, Sie managen aus der Krise.
Aus der Krise?
Aus der Krise.
Wohin?
Wohin? Aus der Krise.
Ja, wo ist das?
Na, dort, wo keine Krise mehr ist.
Woher wissen Sie das?
Was?
Dass dort keine Krise mehr ist.
Das nehme ich an.
Warum?
Weil es sonst für mich keinen Sinn hätte, Krisenmanager zu sein.
Ich denke, die nächste Krise wird, wie jede Krise, an einer ganz anderen Stelle aufbrechen, als wir es überhaupt für möglich halten, sodass wir nur darauf vertrauen können, eine solche Grundstabilität in das System hineingetragen zu haben, dass Krisen nicht mehr den Charakter einer systemischen, einer landesgrenzenüberschreitenden Krise annehmen können.
Ja, nach der Krise ist immer vor der Krise, aber auf einem anderen technologischen Niveau, auf einem anderen strukturellen Niveau. Das heißt, die Krisen werden immer da bleiben, das wird immer so sein. Bedenken sollte man überhaupt erst bekommen, wenn das Neue aufhört, wenn zu wenig Neues kommt. Also wenn die Menschheit weder die kognitiven noch die technologischen Voraussetzungen hat, um immer Neues hervorzubringen. Krisen gehören dazu.
Dass nach wechselnd reichen und leidlichen Zeiten Mangel und Teuerung die Länder umschlangen, das ist vorgekommen. Es ist wahrlich vorgekommen, sogar 7-mal hintereinander. Es kann wieder vorkommen.
Claudia Wehrle und Oliver Klab haben die 21. Folge des Funkkollegs Wirtschaft verfasst. Alle Funkkolleg-Folgen zum Nachhören finden Sie auf unserer Webseite funkkolleg-wirtschaft.de. Und da erwartet Sie auch die Einladung zum letzten Funkkolleg-Experiment der Goethe-Universität Frankfurt. Sie können mitspielen und damit die Forschung unterstützen Und mit etwas Glück können Sie auch noch etwas gewinnen dabei.